Wunderbar, ihr dürft gerne Platz nehmen. Es ist sehr schön, euch alle zu sehen, auch dich zu Hause dabei zu wissen. Diese Predigt, die trägt den Titel, Marc hat schon verraten, noch Fragen. Und mit ihr würde ich gerne den Schlusspunkt setzen unter unsere Predigtserie FAQ, häufig gestellte Fragen. Und ganz genau genommen ist es eigentlich gar kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt, hinter dem man alle verbliebenen, noch offenen Fragen auflisten könnte, die uns zugegangen sind. Ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde, der hat uns beispielsweise geschlagene 110 Fragen formuliert. Und ich muss ehrlich gestehen, wir haben in den vorangegangenen Predigten keine einzige davon bearbeitet. Interessanterweise drückte er mir seinen Fragenkatalog mit der Bemerkung in die Hand, dass er alleine durch das Aufschreiben beschenkt worden sei, weil er gemerkt hat, wie viele offene Fragen er eigentlich in sich trägt. Und das ist eine ganz treffende Beobachtung, denn Fragen sind ständige Begleiter unseres Lebens. Das fängt schon ganz früh an. Sobald wir reden können als Kleinkinder, grillen wir unsere Eltern mit diesen berühmten Warum-Fragen. Warum ist das so, Mama? Keine Ahnung. Und wenn man als Eltern dann eine Frage erfolgreich bewältigt hat, dann schießt auch schon die nächste hinterher. Und dieser Trend, der setzt sich fort bis ins Erwachsenenalter. Allein die Online-Suchmaschine Google erhält täglich weltweit 5,5 Milliarden Suchanfragen. Fragen sind also unser Werkzeug, um mehr über unsere Welt zu erfahren und uns dann darin orientieren zu können. Vor einigen Wochen habe ich im Keller meiner Eltern den Wissensschatz meiner Kindheit wiederentdeckt. Eine 20-teilige Lexikonreihe in schicken Kunstleder gebunden von 1979. Das war damals richtig was wert. Ich habe mal hier ein Exemplar dabei. Und ich komme aus einem Dorf und aus einer von manchen nicht vorstellbaren Zeit ohne Internet und ohne Suchmaschinen. Und wenn ich damals etwas wissen wollte, dann habe ich hier reingeguckt. Alle Antworten der Welt, die passten für mich damals in diese 20 Bücher hinein. Und heutzutage, wie ist das heute? Hat jemand eine Idee, wie schnell sich heutzutage das Wissen auf der Welt verdoppelt? Wie viele Jahre es dazu braucht? Kannst du gerne mal in den Chat schreiben zu Hause, aber nicht googeln. Hat jemand hier im Raum eine Idee, wie viele Jahre braucht's? Einfach mal reinrufen. Wie viel?
Drei,
vier? Das ist schon ziemlich gut. Tatsächlich gehen moderate Schätzungen davon aus, dass sich das weltweite Wissen alle 2 bis 3 Jahre verdoppelt. Das ist unfassbar. Wir leben in einer Zeit der Informationsexplosion. Und die Herausforderung, die besteht nicht mehr darin, überhaupt Zugang zu Wissen zu bekommen, sondern diese Informationsflut zu filtern nach Dingen, die für unser Leben Bedeutung haben, die Antwort sein können auf unsere Fragen. Eine Frage ist eine Äußerung, die eine Antwort erwartet. Bei Google werde ich auf Knopfdruck fündig. Und hier im Lexikon unter dem betreffenden Schlagwort. Und wenn ich eine theologische Frage habe, dann bin ich bei Pastor Marc genau richtig. Hier kann ich berechtigterweise Antwort erwarten. Aber wie ist das mit tiefer liegenden Fragen? Mit Fragen der Orientierung zum Leben, die wir alle haben und die Gegenstand dieser Predigtserie sind? Meine Tochter zum Beispiel, meine große Tochter, ist letztens einer unberechtigten Erwartung aufgesessen, als sie mir Fragen zur Kernphysik gestellt hat und nicht meinem Mann. Der Adressat einer Frage, der ist also entscheidend für die Qualität einer Antwort. Genau, und was heißt das für diese tiefergehenden Fragen der Orientierung? Wenn ich also nicht nur wissen will, wann das Volk Israel Kanaan erobert hat oder wer eigentlich die Klagelieder geschrieben hat, sondern wenn ich Fragen habe zu mir und zu Gott und zum Rest der Welt. Kann ich eigentlich gegen den Heiligen Geist sündigen? Wie gehe ich mit jemandem um, der eine Person verloren hat und nicht weiß, ob die Gott gekannt hat? Und treten alle Bibelverse, so wie sie in der Bibel sind, treffen die alle auch noch genauso heute auf mich zu? Das sind Fragen, die uns erreicht haben, dieser Art. Und solche Fragen und die Antworten darauf haben direkte Rückschlüsse auf unseren Lebenssinn, auf unser Lebensglück. Kannst du mir mal ein Wasser geben? Danke. Gut, tut mir leid. Das ist live hier. Und es gibt jemanden, dem solche Fragen stets willkommen sind. Und das ist Jesus. Zu seiner Zeit gab es auch keine Universitäten, da gab es auch keinen Google. Und wer damals etwas lernen wollte, der schloss sich einem Lehrer an. Jesus war ein solcher Lehrer. Und ein Mann namens Nathanael, der wird zu Jesus eingeladen. Und er hegt aufgrund des Herkunftsorts von Jesus, nämlich Nazareth, keine großen Erwartungen an diese Begegnung, legt dann aber eine 180-Grad-Kehrtwende hin, als Jesus ihm ein Detail aus seinem Leben nennt, was eigentlich gar keiner wissen konnte. Und das lesen wir in Johannes 1, 49. Da sagte Nathanael: Rabbi, ein anderes Wort für Lehrer, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Jesus sagte: Glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Jesus zeigte als Reaktion auf diese Kehrtwende von Nathanael keine Erleichterung, so nach dem Motto, oh, jetzt hat er es endlich verstanden, ne? Dann ist ja gut, sondern er ermahnt ihn, gründlicher zu fragen. Er sagt, ey, lass dich nicht so schnell beeindrucken, sei nicht so schnell zufrieden, da gibt's noch mehr zu entdecken. Du hast noch gar nicht verstanden, wer ich bin. Szenenwechsel. Thomas war ein Jünger von Jesus selbst und er glaubt nach dessen Auferstehung nicht so richtig daran, bevor er selbst nicht die Wunden von Jesus gesehen und berührt hat. Und als Jesus ihm dann kurze Zeit später erscheint, stellt er ihn nicht zur Rede und sagt, ey, wie kannst du es denn wagen, mich so in Frage zu stellen? Wir kennen uns doch. Sondern er sagt, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, hey, es gefällt mir, dass du nach guten Gründen fragst, um an mich zu glauben. Und ich will dir diese Gründe sehr gerne geben. Diese Szene ist dargestellt in einem Gemälde von Caravaggio. Das kennt ihr bestimmt. Der ungläubige Thomas heißt das. Das habe ich euch hier mal mitgebracht. Und das hängt in der Bildergalerie von Schloss Sanssouci in Potsdam. Und ich war im Herbsturlaub dort und stand davor und war fasziniert. Man sieht auf der einen Seite Thomas im Vordergrund, der angestrengt sich zu überzeugen sucht. Das drückt seine ganze Körperhaltung, seine Mimik aus. Und das, was er da tut bei Jesus, das tut schon beim Zusehen weh. Und wir sehen auf der anderen Seite Jesus, der nachsichtig seine Seite freilegt, seine Wunde zeigt. Und der sogar noch die Hand nimmt von Thomas und sie tiefer in die Wunde hineinführt. Dieses Bild, das durfte damals übrigens nicht aufgehängt werden in Kirchen, weil man gesagt hat, das ist viel zu konkret, das ist viel zu realistisch. Das können wir nicht machen. Und tatsächlich steht in der Bibel auch nicht, dass Thomas tatsächlich die Wunden berührt hat. Das bleibt unserer Fantasie überlassen. Aber es bringt diese Haltung von Jesus, von der wir gerade gelesen haben, so schön zum Ausdruck. Jesus hält unseren bohrenden Fragen stand. Er fordert uns sogar dazu auf, so wie er es bei Nathanael getan hat. Eine Frage ist eine Äußerung, die eine Antwort erwartet. Und mit Erwartungen ist das ja so eine Sache, haben wir gerade schon von gesprochen. Der Historiker Markus Spieker hat sich viel mit Jesus beschäftigt und er sagt, Jesus war eigentlich ein Ikonoklast, ein Bilderstürmer, nämlich einer, der die Bilder in den Köpfen der Menschen als selbstgemalte Erwartungen entlarvt hat. Die Erfahrung hat auch Johannes der Täufer gemacht. Pastor Mark hat letzte Woche davon gesprochen. Johannes der Täufer hatte sein ganzes Leben sich vorbereitet auf den Messias, auf den Retter, der da kommen sollte, der alles besser machen sollte, so wie es in den alten Schriften stand. Und dann war Jesus da und Johannes hat ihn getauft. Und dann entwickelten sich die Dinge aber ganz anders, als Johannes sich das vorgestellt hatte. Jesus stellte keine schlagkräftige Truppe zusammen zur Machtergreifung. Stattdessen sammelte er Jünger um sich herum, die auch nicht mehr hermachten als die eigenen Jünger von Johannes. Und zwischen diesen beiden Gruppen ergab sich sogar so eine gewisse Konkurrenz. Die Jünger von Johannes haben gesagt, Mensch, die Leute interessieren sich jetzt viel mehr für Jesus. Und außerdem fasten die auch nicht, die Jünger von Jesus. Und haben sie auch mal nachgefragt. Und dann hat Jesus so kryptisch geantwortet, solange der Bräutigam auf der Hochzeitsfeier ist, kann gar nicht gefastet werden. Und so langsam kriegt Johannes da die Krise. Nach 30 Jahren Anonymität von diesem Retter und jetzt 3 Jahren in der Öffentlichkeit fehlte von diesem Reich Gottes, so wie er sich das vorgestellt hat, jede Spur. Und dann wird Johannes auch noch verhaftet. Und aus dem Gefängnis heraus tut er dann Folgendes. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Vielleicht fürchtete Johannes insgeheim schon, sein Leben an den Falschen vergeudet zu haben, und er will das jetzt ein für alle Mal klarstellen. Bist du der Retter, Jesus? Ja oder nein? Und Jesus antwortet auf diese klare Frage wieder indirekt. Die Jünger, die sollen berichten, was sie sehen. Tote, die auferstehen, Lahme, die wieder gehen können. Damit ist das erfüllt, was in den alten Schriften stand, und Johannes soll beruhigt sein. Und dann hält Jesus noch eine Lobrede auf Johannes. Er sagt: Von allen Menschen, die geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Jünger gefreut hat zu hören. Das ging bestimmt runter wie Öl, konnten sie ihm gut erzählen. Und im nächsten Moment die nächste kalte Dusche. Trotzdem ist selbst der Kleinste im Reich Gottes größer als er. Im Comic wären wahrscheinlich überall so Fragezeichen aufgeploppt über den Köpfen von den Jüngern. So, wovon redet Jesus? Was will der uns sagen? In was für einem geistigen Koordinatensystem ist der eigentlich unterwegs? Größer, kleiner, kleiner, größer. Die Jünger haben Antwort bekommen von Jesus, aber sie verstanden rein gar nichts. Es war nicht das, was sie erwartet hatten. Und vielleicht kennst du das. Ich weiß nicht, hast du Gott schon mal was gefragt in deinem Leben? Du zu Hause oder hier im Saal, ist jemand hier, der Gott schon mal eine Frage gestellt hat? Müssten mehr sein, oder? Ist eigentlich rhetorisch. Ja, okay, gut. Sehr beruhigend, ich bin nicht alleine. Und am schwierigsten sind die Fragen, die mit Warum anfangen, oder? Warum Gott? Warum passiert das? Warum hast du das nicht verhindert? Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich glaube von Herzen, dass Jesus heilt. Und ich durfte vor ein paar Jahren einen Mann hier begleiten in einem Glaubensgrundkurs, der heißt Alpha. Und dieser Mann hatte viel Leid in seinem Leben erlebt. Hatte seine Frau früh an den Krebs verloren, war selbst daran erkrankt, war gesundet, kam jetzt hierher, fand zum Glauben, hat sich taufen lassen, ist aufgeblüht, es war wunderbar zu sehen. Und dann war der Krebs zurück. Und wir haben gebetet und er hat gerungen und es wurde besser. Und da war der Krebs wieder da, mit voller Wucht, und er ist gestorben. Fast zeitgleich eine Freundin von mir, mitten im Leben, zwei kleine Kinder, Knoten in der Brust. Wir haben gebetet und sie ist ins Krankenhaus gegangen, musste dort zur Behandlung. Und bei der Eingangsuntersuchung wurde festgestellt, dass kein Befund mehr da ist, dass sie nach Hause gehen kann. Sie wurde geheilt, der Mann nicht. Wenn die erwartete Antwort nicht eintrifft, dann treten oft noch neue, noch tiefer liegende Fragen auf. Und auf der Suche nach Antwort, da trifft man in so manchen Predigten auch gerne solchen, die auf YouTube hohe Abrufzahlen haben, und in manchen Büchern auf dem christlichen Büchermarkt auf einen Gott beziehungsweise auf ein Gottesbild von ihm, was komplett rund und schlüssig ist. Im Glaubensverständnis gibt es da nichts, was Fragen aufwirft, was Zweifel zulässt, worüber man stolpern könnte. Alles ist logisch. Gott und sein Handeln und der Glaube ist komplett logisch. Und wie anders lesen wir das bei den Autoren der Bibel? Die Psalmisten, die haben gehadert mit Gott. Da stand diese Frage nach dem Warum ganz groß vorne dran. Der Prophet Habakuk, also jemand, durch den Gott gesprochen hat aus dem Alten Testament, der hat von Gott regelrecht Antwort verlangt, warum er den Bösen ungestraft entkommen lässt. Hiob hat gerungen um Antwort, der Prophet Jeremia. Und auch in der Bibel werden nicht alle diese Fragen beantwortet. Manches bleibt offen stehen. Nicht alles geht in so einem harmonischen, schlüssigen Bild auf. Mir ist da ein Satz hängen geblieben von Friedhelm Holthus. Der hat gesagt, Gott ist eben nicht logisch, er ist theologisch. Wenn wir es mit Gott zu tun haben, dann haben wir es mit einer Dimension zu tun, die unsere eigene übersteigt. Und natürlich gibt es Grundwahrheiten im Glauben, da rede ich heute nicht von. Aber es gibt eben Fragen des Glaubens, Fragen des Lebens, da gibt es keine pauschalen Antworten drauf. Das sind diese Fragen, die von uns bewegt werden müssen. Und dabei leben wir in einer Kultur, die keinen positiven Beitrag dazu hat. Die öffentliche Diskussion um gesellschaftspolitische Themen, die zerbricht zunehmend in Lärm, in laut, starken Lärm, in dem es anscheinend nur Polaritäten gibt. Es gibt anscheinend nur richtig und falsch und schwarz und weiß. Miteinander zu ringen, um eine Antwort auszuhalten, die Spannung Und dabei zumindest die Meinung des anderen stehen zu lassen, wird in der öffentlichen Wahrnehmung, wird in den Medien viel zu wenig geübt. Und dadurch kommt bei dem Einzelnen, kommt auch bei mir das Gefühl an, dass ich mich zu welchem Thema auch immer auf jeden Fall zu einem der Pole positionieren muss, die eine oder die andere Seite wählen zu müssen. Und das ist Sprengstoff für unsere Gesellschaft. Denn wenn ich der Meinung bin, dass nur eine Seite die richtige ist, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass ich den, der die andere Seite hochhält, nicht mehr ernst nehme. Dass ich sogar anfange, ihn zu bekämpfen, zumindest in Gedanken, zumindest in Worten. Im Leben tun sich vor uns immer wieder Pole auf, im Sinne von verschiedene Antwortmöglichkeiten, und die widersprechen sich auf den ersten Blick. Und dadurch liegt gefühlt eine ganze Menge Spannung dazwischen, und diese Spannung, die halten wir schlecht aus als Menschen. Und indem wir die eine oder die andere Seite wählen, versuchen wir, diese Spannung aufzulösen. Aber es gibt eine gesunde Form von Gleichgültigkeit. Der Theologe Elton Trueblood, der hat dazu geschrieben: Immer und immer wieder heißt die Antwort nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. In der Bergpredigt lehrt Jesus zum Beispiel, dass derjenige, dem ins Gesicht geschlagen wird, dass der auch noch die andere Wange hinhalten soll. Und später beim Verhör, als ihm ein Diener des Hohepriesters eine Ohrfeige verpasst, tut er genau das nicht, sondern stellt ihn zur Rede und sagt: Ey, was schlägst du mich? So war Jesus einer von denen, die sich selbst nicht an das halten, was sie predigen? Er nicht. Er war eher einer von denen, der ganz genau wusste, dass eine scheinbar vergleichbare Situation in unterschiedlichen Umständen eine eigene Antwort, eine eigene Reaktion bedarf. Und das kennen wir alle aus unserer eigenen Lebenserfahrung. Manchmal ermutigen wir andere Menschen, unsere Kinder zum Beispiel, und manchmal müssen wir sie konfrontieren. Manchmal sind wir für alle verfügbar, für alles zu haben, für jeden Spaß, und manchmal gibt es die Zeit, wo wir merken, ich muss mich jetzt mal abgrenzen, ich brauche mal Zeit für mich und für Gott. Dann gibt es Zeiten, wo wir ein Ziel ganz konkret verfolgen, da ganz hart dran sind. Und dann gibt es Punkte, wo wir merken, jetzt ist es Zeit, alle Pläne fallen zu lassen. Die Theologen Oser und Münder, die schreiben, dass in der Glaubensentwicklung eines jeden Christen man automatisch mit solchen Spannungsfeldern zwischen Polaritäten konfrontiert wird. Und dass man als Christ lernen muss, daran zu wachsen. Ich will uns ein Beispiel geben. Wir alle hier sind frei, uns ist Freiheit gegeben, wir leben selbstbestimmt. Und diese Freiheit, die geht sogar so weit, dass wir uns gegen Gott entscheiden können. Und auf der anderen Seite sind wir komplett abhängig. Jeder Atemzug, den du gerade tust, jeder Herzschlag ist dir geschenkt. Als Christen leben wir mit dem Blick auf die Ewigkeit, mit der Perspektive auf Unvergänglichkeit, aber wir erleben im Jetzt und Heute die Vergänglichkeit unseres eigenen Körpers. Das sind diese berühmten zwei Seiten derselben Medaille. Und diese Pole, die sind also komplementär, das heißt, die ergänzen sich, auch wenn es manchmal auf den ersten Blick nicht so ausschaut, die sind nicht konträr gegeneinander gerichtet. Und wenn ich jetzt auf der Suche bin nach Antworten auf meine Fragen, dann heißt die Lösung nicht, die eine Seite gegen die andere auszuspielen, sondern zu lernen, das ganze Spektrum zu sehen und mich weise in diesem Feld dazwischen zu bewegen, mal die eine Seite und mal die andere mehr zu betonen, je nachdem, wie es die Situation erfordert. Ja, das hört sich erstmal nach Arbeit an, oder? Keine pauschale Lösung, Mist. Lohnt sich das überhaupt, so mit offenen Fragen umzugehen? Ganz klare Antwort: ja. Die Griechen, die haben geglaubt, dass das Universum eine große moralische und rationale Ordnung hat. Logos hieß diese Ordnung. Und der Lebenssinn war es, diese Ordnung zu erkennen und zu erfassen und dann alle Antworten zu kennen. Und der Verfasser vom Johannesevangelium, der greift ganz bewusst auf diesen Begriff Logos zurück. Und das lesen wir in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, Logos. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Und dann später: das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und diese Aussage, die wir einfach so lesen, die schlug damals bei den griechischen Philosophen ein wie der Blitz. Diese Ordnung, alle Antworten des Universums in einem Menschen, in einer konkreten Person, Jesus. Und wenn du jetzt offene Fragen hast in deinem Leben, dann bist du eingeladen, deine Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Warum? Wenn wir glauben, dass Glaube kein starres Gebilde ist, was wir mit unserer eigenen Logik erfassen und durchdringen können, sondern vielmehr den Charakter hat einer Entdeckungsreise, dann ist es doch am schlauesten, den zu fragen, der sich das Ganze ausgedacht hat, oder? Offene Fragen, die ziehen uns ins Gebet. Wir müssen uns von Jesus Zusammenhänge erklären lassen, Dinge zeigen lassen, seine Sicht zeigen lassen. Und dann gibt's immer wieder die Punkte, wo wir den Mut haben müssen, unseren Verstand beiseite zu legen. Dann, wenn es theologisch wird, wenn es um einen Zusammenhang geht, der unseren eigenen übersteigt, unser eigenes Verständnis. Der Martin Luther, der war ja nun wirklich ein Denker, der hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttel ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Das Leben und der Glauben sind komplex, sie sind vielschichtig, sie sind nicht vorhersagbar. So einfach ist das. Und indem wir das anerkennen, befreien wir uns selbst von diesem Druck, es richtig machen zu wollen. Stattdessen dürfen wir über die Komplexität staunen, dürfen auf Entdeckungsreise gehen mit Jesus. Und ich denke, wir kennen das alle, wenn man mal ein Stück zurückgelegt hat von einer Strecke und zurückschaut, dann erscheinen auf einmal Dinge auch logisch, auch sinnvoll für uns. Ein zweites. Wenn du offene Fragen hast, dann wartet Gnade auf dich. Wir kennen alle in unserem Leben Momente der Unsicherheit, der Hilflosigkeit und der Ohnmacht. Als Kind haben wir häufig solche Momente. Das ist ganz normal. Und das, was wir dann tun, ist, uns was zu überlegen, damit uns die Situation ja nicht nochmal passiert. Schwarz-Weiß-Denken, alles durch Logik erklären zu wollen, können solche Mechanismen sein, die dazu führen sollen, uns sicherer zu fühlen aus uns selbst. Und die Gnade, die in einer Spannung liegt von einer offenen Frage, ist es, dass Gott sagt, hey, such deine Sicherheit nicht woanders. Lass mich deine Sicherheit sein. Und ein letztes, wenn du offene Fragen hast, dann wächst gerade dein Fundament. Auf der Suche nach Antwort zu sein, in dieser Spannung zwischen den Polaritäten und das manchmal verbunden mit Schmerz, mit Leid, auch mit Unverständnis, aber an dieser Stelle stehen zu bleiben und auf Gott zu warten, das erzeugt Fundament. Römer 5. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Es ist eine gesunde Form von Aberglaube, von trotzdem an Gott festhalten, in dieser Spannung, an seinen Zusagen festhalten. Das ist ein Glaube, der sich sagt, auch wenn ich das jetzt gerade nicht verstehe, auch wenn ich diese Frage habe, dann heißt das nicht, dass ich zu doof bin, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, dass ich irgendwie schlecht bin als Christ oder dass Gott mich vergessen hat, dass er sich nicht herablassen will zu mir. Sondern das heißt einfach nur, dass ich Mensch bin und dass ich Gott brauche. Alles zu durchdringen, alles zu verstehen, ist Gottes Teil. Unserer ist es ganz oft einfach nur zu vertrauen. Und ich finde das sehr beruhigend zu wissen, dass wir mit Jesus jemanden an unserer Seite haben, von dem wir wissen, dass er alle Antworten kennt, dass er alles in sich zusammenführt. Ich komme zum Ende. Am Anfang habe ich behauptet, dass die Antwort auf tiefergehende Frage Rückschlüsse hat auf unseren Lebenssinn. Und Lebenssinn kann man definieren als die Orientierung an etwas Größerem. Und darum möchte ich dir gerne zusprechen, du bist zu mehr berufen, als dazu alle deine Fragen beantwortet zu bekommen. Fragen sind gut, Antworten sind super und das ist alles ganz, ganz wichtig. Aber es geht um mehr als das. Du bist erlöst, du bist hineingerufen in eine Beziehung, in diese Entdeckungsreise mit Gott. Und wir werden jetzt gleich noch ein Lied zusammen singen, ein Lied hören. Und ich weiß nicht, wie es gerade um deine Beziehung zu Gott bestellt ist, wo du stehst. Ich weiß nicht, welche Fragen dich quälen, welche offenen Fragen du hast. Aber das, was ich weiß, ist, dass Gott da ist und dass er dich anschaut, voller Wohlwollen, voller Güte, voller Freundlichkeit und dass er dir begegnen möchte. Ich möchte jetzt gern mit uns beten. Und wenn du nachher hier im Saal auch noch Gebet möchtest, persönliches Gebet wird es möglich sein, hier vorne an der Bühne. Aber jetzt würde ich gern mit uns allen beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du das Leben und den Glauben einfach komplex gemacht hast. Herr, du hast es wie eine Entdeckungsreise für uns gemacht. Und ich danke dir, dass du uns passend dazu neugierig gemacht hast, dass du es liebst, wenn wir Fragen stellen, dass du diese uns sehr gerne beantwortest. Und Herr, wir bringen dir auch alle Situationen, wo uns die Antwort irritiert hat, wo die Antwort ausgeblieben ist und uns das erschüttert hat. Und Herr, wir wollen uns daran erinnern, dass du es bist, der alles in sich vereint, der alles durchdringt, der auch alles zusammenbringt, was uns widersprüchlich erscheint. Und Herr, wir wollen uns daran erinnern, dass du unsere Sicherheit bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem von uns jetzt begegnest. Uns begegnest auch in unseren Fragen. Und dass du uns hilfst, weise zwischen den Polen zu navigieren, weise zwischen den Antwortmöglichkeiten, dass du uns die entsprechenden Menschen und Impulse und Worte, deine Führung schenkst, um zu guten Antworten zu finden und diese Entdeckungsreise zu genießen. Herr, danke, dass es mit dir nie langweilig wird, Jesus. Herr, du bist einfach gut. Amen. Und ich möchte gerne noch die Einladung geben, wenn du spürst, dass es Zeit ist, Gott auf seine Frage an dein Leben, auf seine Einladung, dich in sein Leben einzuladen, sozusagen darauf zu reagieren, dann möchte ich auch noch gerne mit dir beten. Du kannst laut oder leise mitbeten. Würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören unter gebet@ele-leipzig.de. Lass uns beten. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich bitte dich, dass du den Schutt meiner Vergangenheit wegräumst. Komm du und mach mein Leben neu, Herr. Hab herzlichen Dank dafür.